Wir haben einfach diese Krise. Ja? Also wir haben die Biodiversitätskrise, wir haben die Klimakrise und wir können uns das einfach nicht mehr leisten. Und wenn wir noch fragen, ist das realistisch oder ist das bezahlbar, den Flächenverbrauch jetzt endlich mal einzubremsen? Diese Frage können wir uns nicht mehr lang stellen, weil irgendwann geht es echt ums Überleben. Und zwar nicht nur der Natur um uns rum, sondern auch von uns Menschen.
Das sagt Barbara Lupp. Sie ist Biologin und Regionalgeschäftsführerin vom BUND Baden-Württemberg. Und sie beschäftigt sich unter anderem mit dem Flächenverbrauch in Baden-Württemberg und warum das ein Problem ist und wie viel Fläche hier eigentlich verbraucht wird, das erfahren wir hier im Interview mit Barbara Lupp. Warum ist der Flächenverbrauch überhaupt ein Thema?
Ja, das kriegt vielleicht jeder in Tübingen und größerer und ferner Umgebung auch mit. Wir haben halt immer mehr Wachstum im Gewerbebereich, im Straßenbau, aber auch im Wohnungsbau. Und die naturnahen Flächen, also ich sage jetzt mal Wiesen, Äcker und Wälder, werden immer weniger. Und direkt kriegt man es vielleicht mit, wenn in der Nachbarschaft ein neues Baugebiet entsteht oder eine neue Straße, dass einem da einfach zum Beispiel der Naherholungsraum fehlt, dass man jetzt nicht mehr einfach vor der Haustür spazieren gehen kann, sondern womöglich mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, um sich zu erholen, oder die Kinder nicht mehr vor die Tür schicken kann, sondern sonst wohin. So kriegt es jetzt jeder mit. Und wir vom BUND für Umwelt, Naturschutz Deutschland, wir haben halt noch ein paar andere Aspekte, die gegen diesen weiteren Flächenfraß sprechen.
Welche denn? Was spricht gegen den Flächenfraß? Also ich kriege nur mit, so wenn ich durch die Stadt laufe, dass die Flächen, die verbaut oder betoniert sind, unfassbar heiß sind. Also wer heute bei diesen 32 Grad durch Tübingen läuft, am besten noch mit dem Hund, der merkt, wie unfassbar heiß dieses Pflaster ist. Das merke ich. Aber ich nehme an, es ist nicht das einzige Argument, was gegen Flächenverbrauch spricht.
Ja, aber das ist ein super aktuelles Argument, das dann auch praktisch jeder mitkriegt. Hundebesitzer besonders, weil der Teer für Barfußmenschen und Hunde unerträglich heiß wird. Wir können ruhig mit dem Argument anfangen. Wir haben ja die Klimakrise. Die Hitzeperioden werden immer länger, immer heißer. Und auch nachts kühlt es insbesondere in Städten und auch in kleineren Siedlungen gar nicht mehr richtig ab. Also wir haben immer mehr auch tropische Nächte, die einen guten Schlaf verhindern. Und wir brauchen einfach diese unverbauten Flächen und auch sogenannte Frischluftschneisen, weil die immerhin etwas kühler sind. Also Sie müssen nur im Neckartal zum Beispiel zwischen den Orten fahren. Zwischen den Teilorten ist es noch abends relativ angenehm im Sommer. Es kühlt tatsächlich ab. Und in dem Siedlungsgebiet, wie Sie schon sagen, tagsüber unerträglich, aber auch nachts noch sehr warm. Also allein, um die Frischluftentstehung zu haben, das funktioniert eigentlich nur auf unverbauten Flächen. Im Siedlungsgebiet bei größeren Grünflächen und in der freien Natur ist es natürlich noch viel besser, weil da einfach der Boden, das Grün, der Wald vor allem auch verdunsten. Und eben weil die Frischluft, die zum Beispiel vom Neckartal oder vom Steinlachtal oder von den Waldhängen kommt, noch ungehindert praktisch nach unten fließen kann. Und im Siedlungsgebiet ist es oft einfach alles so verbaut.
Bevor wir zu den weiteren Argumenten kommen, die gegen Flächenverbrauch sprechen, haben Sie eine ungefähre Größe, wie wir uns den Flächenverbrauch, täglichen Flächenverbrauch in Baden-Württemberg überhaupt vorstellen können?
Das sind 6,2 Hektar pro Tag. Die Landesregierung hat eigentlich ein aktuelles Ziel von 2,3 Hektar. Jetzt sind es 6,2. Wir haben
also
vorher
das Doppelte,
zusammen.
Doppelte.
Ja, mehr als das Doppelte.
Das Ziel ist
2,3 wäre es jetzt aktuell und bis 2035 gibt es das Ziel der Landesregierung des sogenannten Netto-Null-Flächenverbrauchs. Also wenn zugebaut wird, dann müsste woanders entsiegelt werden. Das wäre bis 2035, aber aktuell reißt die Landesregierung ihr eigenes Ziel eben auch um mehr als das Doppelte.
Wie kann man sich denn 6 Hektar am Tag, ja?
6,2, ja. Also 6 plus
Hektar
minus 6
am Tag. Das ist ja Wahnsinn, 365 Tage im Jahr und nur in Baden-Württemberg.
Nur Baden-Württemberg, genau.
Wie kann man sich die Zahl denn ungefähr vorstellen?
Ich bin nicht Fußballexperte, aber andere Zuhörer und Zuhörerinnen sind es vielleicht eher. Es sind dann sowas wie 8 bis 9 Fußballfelder am Tag, die überbaut werden.
Und zwar diese ganz großen Fußballfelder von der WM, einfach das genormte Fußballfeld. Ich glaube, es ist knapp 70 mal gut 100 Meter. Das ist praktisch selber die Fläche von der Wohnsiedlung im Grunde mit 600 mal 100 Meter ungefähr. Mm. Also so ein ganz langer, das ist ja fast schon so ein Straßenzug, muss man sagen. 600 Meter mal 100 Meter, was jeden Tag verbaut wird.
Genau, das und das ist eigentlich dann dieser Boden oder diese Grünfläche oder was auch immer es war, ist ja immer auch Boden drunter, der übrigens Kohlenstoff speichern könnte, ist ja eigentlich für immer verloren, weil man kann zwar theoretisch einen zugebauten Parkplatz oder eine Fabrik, die man abreißt, kann man auch wieder entsiegeln mit ganz viel Geld und auch mit viel Energieaufwand kann man praktisch den Teer oder den Asphalt wieder runterreißen und daraus irgendwann, wenn man dann Boden drauf gibt, wieder eine Grünfläche machen. Aber das ist eher illusorisch. Deswegen geht es eigentlich darum, die Böden und die Flächen, die noch nicht zugebaut sind, in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten und nicht drauf zu setzen, dass man das irgendwann wieder entsiegeln kann.
Warum ist das illusorisch?
Ja, ich habe ja gerade gesagt, es ist mit sehr hohem Energieaufwand verbunden, sehr hohem Arbeits- und Geldaufwand, muss man ja Maschinen einsetzen. Und man muss sich überlegen, ein Zentimeter Boden, natürlicher Boden mit Humus, also der Humusaufbau, da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber man kann sagen, ein Zentimeter braucht über 1000 Jahre, bis er natürlich wächst.
Was?
Ja, plus
was?
Ja, also wenn Sie jetzt natürliche Bodenentstehung braucht lange.
Ach du meinst.
Sie können natürlich
1000 Jahre
Boden,
für einen Zentimeter.
Ja, Sie können natürlich Boden woanders herholen und draufkippen, aber das ist noch nicht der funktionsfähige Boden, der Wasser speichert, der Kohlenstoff speichert, der einen Haufen kleinen Lebewesen beherbergt, von Regenwurm bis ganz klein. Also natürlicher Boden, das ist eigentlich ein Geschenk, jetzt die Christen würden sagen, der Schöpfung. Ja. Und wir baggern das ab und teeren es halt zu. Und wie gesagt, das wieder zu regenerieren, das ist mit riesigem Aufwand verbunden.
Meine Güte, 1000 Jahre für einen Zentimeter natürlichen Boden.
Plus, minus.
Das ist ja total deprimierend. Das heißt, eine Fläche, selbst wenn die jetzt entsiegelt würde, was ja offenbar kaum passiert, dann braucht es immer noch 1000 Jahre, bis es der Humusboden, der funktionsfähige Boden ist,
genau,
mit dem kleinsten Lebewesen, das vorher war.
Genau. Wie gesagt, man kann das natürlich schon beschleunigen, aber trotzdem ist es halt Aufwand.
Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Jetzt ist es ja praktisch, ach, das ist ja Wahnsinn, wenn man sich überlegt, diese 600 mal 100 Meter, die da jeden Tag betoniert werden oder einfach versiegelt werden, wie viel von diesen Zentimetern das sind. Das sind ja Wahnsinn, das ist ja eine Millionenzahl. Das heißt,
ja,
da stecken viele Millionen tausend Jahre drin, die da zunichte gemacht werden.
Wenn man das so umrechnet, ja.
Ach du meine Güte, das deprimiert mich jetzt noch mehr. An der Stelle möchte ich gerne eine kleine Korrektur einfügen. Die Frau Lupp hat das netterweise nachträglich nochmal nachgeschaut, ob das wirklich 1000 Jahre sind für die Bodenneubildung von nur einem Zentimeter Boden. Ich baue mal eben ihre Korrektur, die sie mir über WhatsApp Sprachnachricht geschickt hat, baue ich mal eben ein und auch meine Antwort dazu.
Ich habe nochmal nachgeguckt. 1000 Jahre sind 10 Zentimeter Boden, also 1000 bis 2000 Jahre, je nach Neubildung von Boden, 10 Zentimeter. Und ich glaube, ich hatte irgendwas 1 Zentimeter und so und so viel gesagt. Hat jetzt leider nicht ganz gestimmt. Aber gut, es kommt ganz auf die Bedingungen an. Auf jeden Fall ist der Boden zu wertvoll, um ihn zu vernichten.
Ich finde es ehrlich gesagt genauso schlimm. Also ob das jetzt 10 Zentimeter oder 1 Zentimeter sind, das ist schon eine Information, die einen ziemlich mitnimmt, ehrlich gesagt.
Ja, das ist eben was wir echt einbremsen müssen und was die Landesregierung, wie gesagt, auch ganz im Koalitionsvertrag auch beschlossen hat. Aber wir merken in der Umsetzung nichts. Also die Kommunen bauen weiterhin wie blöd, die Straßenbauer bauen wie blöd. Und man denkt einfach, global gesehen, ich meine, jetzt ist ja nicht nur hier im Ländle der Fall. Das ist ja in Deutschland und auch global der Fall. Wir haben einfach keine zweite Erde. Ja, das ist ja schon fast klischeemäßig, kann man das sagen, wir haben keine zweite Erde und wir können nicht diese Erde so zubauen und denken, wir haben dann noch ein menschenwürdiges Leben später drauf. Mal abgesehen davon, was wir die Natur schädigen. Also die Arten und die Lebensräume.
Ich verstehe gar nicht, dass man das darf. Gibt es da keine gesetzliche Obergrenze von Fläche, die man einfach wegbetonieren kann?
Nee. Es gibt zwar Artenschutzgesetze und Biotopschutzgesetze, aber wir haben, der Boden soll, es gibt auch im Baurecht steht, dass mit dem Boden sparsam umgegangen werden soll, sparsam und nachhaltig. Aber es gibt keine gesetzlich festgelegte Obergrenze. Es gibt nur lauter Wunsch- und Zielvorstellungen, die aber nicht wirklich verbindlich sind.
Wie kann das denn sein bei sowas Wichtigem, dass man das so eigentlich ungeregelt lässt oder mit Empfehlungen? Das macht ja kein Mensch.
Ja, wie soll ich sagen? Also wir haben natürlich hier in Deutschland und auch in Baden-Württemberg haben wir zum Beispiel haben die Kommunen sehr viel Macht. Es gibt die kommunale Selbstverwaltung und kommunale Selbstbestimmung. Und wenn die Kommunen eben klar machen, dass sie Fläche brauchen, um neuen Wohnraum zu schaffen, ob das dann immer sozialer Wohnungsbau ist, ist sehr fraglich. Oft ist es auch zum maximalen Marktpreis. Oder man braucht neue Gewerbeflächen, um neue Gewerbeeinnahmen zu haben. Man braucht natürlich neue Straßen, damit der Autoverkehr und der Lkw-Verkehr fließen kann. Das sind alles so Argumente, die erstmal, und die Wirtschaft muss wachsen sowieso, die erstmal gegen ein Boden oder eine Fläche, die eh da ist, ja, also eh da, das ist dann einfach, das sind einfach erstmal die stärkeren Argumente, ja.
Ich verstehe gar nicht, dass, okay, gut.
Also nicht für den BUND, ja, aber ja. Wenn Sie jetzt ein Kommunalvertreter sind oder ein Bürgermeister, Bürgermeisterin, dann sagen Sie einfach, ja, ich bin ja auch für Naturschutz und klar sollten wir unsere Äcker und Wiesen erhalten, aber wir brauchen jetzt einfach das neue Gewerbegebiet, weil sonst wandert die Firma ab und die Arbeitsplätze gehen verloren. So, Punkt.
Welche Argumente könnte man so einem Bürgermeister denn dann mitgeben?
Es gibt einige Möglichkeiten, wie man tatsächlich neuen Wohn- und Gewerberaum schaffen kann, wenn man das möchte und muss, ja, in so einer Boomtown wie Tübingen zum Beispiel, ohne dass man im großen Stil Fläche im Außenbereich verbraucht. Wir haben zum Beispiel Gewerbegebiete, wo die Gebäude nur einstöckig sind, die Produktionsgebäude oder Dienstleistungsgebäude. Und daneben haben wir auch noch große ebenerdige Parkplätze. Das verbraucht unheimlich Fläche. Jetzt könnte man sagen, bei Sanierungsmaßnahmen und erst recht bei irgendwelchen Neubaumaßnahmen, mindestens, wenn es irgendwie produktionstechnisch ist, möglich ist, mindestens doppelstöckig bauen. Oder es gibt ja auch, gibt ja sogar hier Tübingen Aldi, ganz vorbildlich. Es gibt auch die Möglichkeit, unten Einzelhandel rein zu machen, oben drüber Wohnraum schaffen, also einfach mehrstöckig, ja. Mhm. Sowohl im Gewerbebau wie auch im Wohnungsbau und ebenerdige Parkplätze, die sich auch noch tierisch aufheizen. Die dürft's eigentlich gar nicht mehr geben. Also nur noch für Lieferungen natürlich oder sowas, aber nicht mehr für Leute, die da zu ihrem Arbeitsplatz dann pendeln und dann da parken, sondern die müssen eigentlich in die Tiefgarage und noch besser wäre es natürlich, wenn der ÖPNV und Radweganschluss so gut wäre, dass ganz viele Leute auf die Fahrt mit dem Auto verzichten könnten. Gibt es auch Firmen, die da auch schon gute Beispiele haben, die zum Beispiel sagen, verzichtest du auf deinen Stellplatz hier bei unserer Firma, dann kriegst du von uns umsonst ein Pedelec oder so. Ja, da gibt's ja auch, kann man auch Anreize setzen. Und die Kommunen müssten natürlich auch entsprechende Anreize setzen. Und bei Ausweisungen von neuen Gewerbe- und Wohngebieten gibt es eigentlich keine ebenerdigen Stellplätze mehr. Dadurch könnte man, also am besten nicht neu im Außenbereich, sondern schon bestehende, die umstrukturiert werden. Dadurch kann man zum Beispiel eben Gewerbe- und Wohnfläche gewinnen, die ja jeder Bürgermeister und Bürgermeisterin haben möchte, ohne eben großen Flächenfraß im Außenbereich zu machen. Das ist so eine Option.
Ist halt sehr teuer, ne? So eine Tiefgarage.
So eine Tiefgarage ist teuer. Deswegen gibt es dann eben nicht mehr so viele Stellplätze wie bei dem ebenerdigen Parkplatz vom Discounter oder vor der Firma. Sondern es gibt dann eben mehr Leute, die entweder Carsharing machen oder möglichst eben mit Bus und Bahn gut hinkommen oder mit dem Pedelec oder was auch immer.
Wir hatten ja vorher angefangen mit den Nachteilen überhaupt von dem Flächenverbrauch. Vielleicht können wir das noch kurz zu Ende machen.
Auch. Genau.
Wir waren da eben, dass diese betonierte Fläche die Klimaerwärmung verstärkt und die Frischluftschneisen im Grunde zerstört und auch
die Frischluftquellen auch, ne? Frischluftquellen, die Wiesen, ja, und so weiter. Stimmt, das sind ja, ja eigene Frischluftquellen, genauso übrigens wie Parks in Siedlungsgebieten Frischluftquellen sind. Also auch im Innenbereich heißt jetzt nicht so, wir sind ja auch für Nachverdichtung, aber auch im Innenbereich sollte man nicht alles zubauen, damit es noch erträglich bleibt. Ja. Busbahnhof Tübingen ist zum Beispiel unerträglich heiß gerade, Anlagenpark ist noch ganz okay unter den Bäumen.
Wobei der ja auch um die Hälfte fast reduziert,
ja,
wurde.
Ja, der ist massiv geschrumpft und klar, also man kann es immer noch feststellen, dass es da einfach angenehmer ist, während man es gerade aktuell am Busbahnhof zum Beispiel nicht mehr aushält.
Ja. Ich habe Probleme zu verstehen, warum diese alten Bäume verschwinden mussten, aber ich kenne mich wahrscheinlich einfach nicht genug aus.
Das ist jetzt, glaube ich, nochmal fast nochmal ein extra Thema. Ja, also genau, wir hatten dies mit der Kühlfunktion, ja, dass das Leben für uns und übrigens auch für die Tierwelt erträglich macht. Das zweite ist, wir leben ja nicht allein auf der Welt, die Menschen, sondern es gibt natürlich einen Haufen Wildtiere, vom kleinen Insekten angefangen bis zum Reh oder was auch immer. Und mit jeder verbrauchten und zerschnittenen Fläche, da komme ich jetzt auch nochmal auf den Straßenbau zurück, werden natürlich auch die angrenzenden Lebensräume, die noch da sind für die Wildtiere, beschädigt. Also wenn Sie jetzt ein neues Gewerbe- oder Wohngebiet machen, dann ist die Schädigung ja nicht nur, oder da verschwindet nicht nur der Lebensraum in dem Gebiet, sondern auch die angrenzenden Gebiete werden belastet oder eben durchschnitten. Also wenn jetzt ein Wildtier versucht, über die neue B28 zu kommen, im Neckartal, schwierig, ja, wird es wahrscheinlich nicht überleben. Also der Zerschneidungs- und Vernichtungseffekt für die Natur ist eben auch nicht unerheblich. Und dann haben wir natürlich noch einen weiteren Verlierer, das ist nämlich die Landwirtschaft, die ja Futter und Lebensmittel produziert. Gibt es natürlich das Argument, dann sollen sie halt nicht so viel Futtermittel produzieren und man soll sowieso nicht so viel Tiere halten. Da geht der BUND voll mit, aber natürlich kann man trotzdem nicht sagen, dafür vernichten wir den Boden. Die Landwirtschaft braucht ja gar nicht mehr so viel, weil gerade wenn wir naturverträglich regional erzeugte Produkte haben wollen, dann geht es eben nicht intensivst, sondern eben extensiver mit weniger Spritzmittel oder gar keine Pestizide mehr und mit weniger Dünger. Und dann brauchen wir auch für die Produktion von landwirtschaftlichen Gütern, ich sage jetzt mal Getreide, Kartoffeln und so weiter, Gemüse, Obst und so weiter, brauchen wir auch Fläche. Ja, ist illusorisch zu sagen, okay, die sollen das alles auf den Dachflächen machen. Gibt es ja einen Bürgermeister, der das mal hier in der Region behauptet hat. Man kann ruhig zubauen mit neuen Gewerbeflächen, da kann man ja auf dem Dach dann die Lebensmittel produzieren. Das ist jetzt auch ein bisschen Scheinlösung, sage ich mal. Genau, Landwirtschaft ist Verlierer, Natur ist Verlierer, Klima ist Verlierer. Ich sag auch nochmal, der Boden, humoser Boden speichert Kohlenstoff. Zu betonierter Boden speichert gar keinen Kohlenstoff mehr. Das vergessen auch Kommunalpolitiker oft, die sagen dann, okay Leute, fahrt Fahrrad oder kauft euch ein E-Auto. Aber wenn der Boden zugebaut ist, dann kann der eben auch keinen Kohlenstoff mehr speichern. Humusaufbau heißt ja immer Kohlenstoffbindung, also auch CO2-Bindung. Genau. Dann Naherholung habe ich schon erwähnt. Also umso mehr wir in unserer Umgebung zubetonieren, desto schwieriger wird die Erholung vor der Haustür, sondern die Leute müssen dann auf die Alp fahren oder sonst wohin, wenn sie sich erholen wollen. Und nicht nur zu Corona-Zeiten, ja, war das ja echt wichtig, dass man Erholungsraum vor der Haustür hat und nicht irgendwo hinchatten muss.
Sonst fahren die Leute auch wieder mit dem Auto irgendwo hin, was das wieder noch schlimmer macht vor Ort.
Genau, genau. Und wenn ich jetzt mal an die Kinder denke, also wir vom BUND machen ja auch viel Umweltbildungsarbeit. Es ist auch für Kinder, gerade auch Kinder, die jetzt nicht mit eigenem Garten aufwachsen oder so, ist es auch wichtig, dass sie praktisch in nächster Umgebung raus können und Natur erleben. Ob die da jetzt aus Gänseblümchen einen Blumenkranz flechten oder Marienkäfer einsammeln oder so. Ich habe das auch in meiner Kindheit gemacht. Oder Verstecken spielen unter einem toten Baum, also hinter einem toten Baum oder sowas. Das ist einfach wichtig, dass Kinder das vor Ort erleben und nicht dann eigentlich von der Schule nach Hause kommen, drin sitzen müssen. Und wenn sie Glück haben, wenn sie die Eltern haben, die dazu bereit sind, einmal am Wochenende irgendwie raus in die Natur kommen. Nein, die Natur sollte eigentlich vor der Haustür möglich sein.
Auch nur die Kinder, die das zu schätzen gelernt haben, werden ja dann auch am Ende die Natur wirklich schützen. Ja. Jetzt haben wir so viele eigentlich überlebenswichtige Argumente, die ja gegen die Flächenversiegelung sprechen in dem Ausmaß. Ja, also wir haben die Frischluftquellen, die zerstört werden, die Hitzeinseln.
Grundwasserneubildung für Trinkwasser.
Ach, stimmt, auch, ja. Ach, also, ja, das ist ja wahnsinnig wichtig.
Ja, also der Regen, der versickert ja im Boden, kommt dann an Quellen wieder raus oder wird eben gefasst und zur Trinkwassergewinnung genutzt. Dieser Regen speist natürlich eigentlich auch unsere Fließgewässer, muss man ja auch sagen, das sind auch wieder Lebensräume. Also wenn der Boden zu betoniert ist, dann wird es echt schwierig.
Da wird eigentlich alles schwierig. Also wir haben jetzt wirklich alle existenziellen Themen berührt, die die Menschheit zum Überleben eigentlich bräuchte, nämlich Luft und eine bestimmte Temperatur, die jetzt, sage ich mal, 30 Grad nicht unbedingt so oft übersteigt, und sauberes Wasser, intakte Tierwelt, die ja am Ende uns auch am Leben erhält, und der Kohlenstoffspeicher, den der Boden für uns bietet. Das heißt, dass die Flächenversiegelung, wenn ich es richtig verstehe, ist eigentlich eine Sache, ist die Ursache für ganz viele Probleme.
Ja. Kann man schon so sagen. Ja.
Für ganz viele Probleme.
Ja. Ursache und Verstärkung. Ja.
Wie kann es überhaupt sein, dass man ein Gewerbegebiet darüber stellt, also ein Gewerbegebiet neu zu versiegeln, überall diese lebensnotwendigen Dinge stellt? Wer hat es mal gesagt? Versuch mal, dein Geld zu zählen, während du die Luft anhältst. Ne?
Ja, das ist ein guter Vergleich, ja.
Ja.
Ja, weil die Natur hat ganz viel Puffer. Also zumindest für uns hier in der ersten Welt, in der sogenannten ersten Welt, Wir sitzen in gekühlten Räumen. Wir haben noch die Bodenseewasserversorgung. Die Landwirtschaft funktioniert auch noch irgendwie, wobei wir ganz viel importieren an Lebensmitteln, zum Beispiel aus dem völlig ausgetrockneten Spanien und nebenbei gemerkt. Also die Katastrophe ist noch nicht für viele Menschen und eben auch für viele Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung und Industrie anscheinend hier noch nicht so spürbar, dass man eben sagt, hey, wir brauchen diese Flächen noch für ganz viele Sachen. Und zwar nicht nur, um Autoteile zu produzieren, sondern wir müssen die eigentlich erhalten, damit wir überleben können. Das ist, anscheinend ist da die Krise noch nicht stark genug. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Und die anderen Optionen, Gewerbesteuer, Arbeitsplätze, Tafelsilber verkaufen, ganz viele Kommunen verkaufen ja auch Grundstücke, damit sie eben Einnahmen haben, um zum Beispiel, ich sage jetzt mal im Idealfall, Kindergartenplätze zu finanzieren oder was weiß ich. Wobei da auch, muss ich jetzt sagen, Trugschluss. Also mit Neubaugebieten viel Geld machen, da gibt es auch Berechnungen, dass das oft ein Trugschluss ist. Weil man hat ganz viele Ausgaben als Kommune. Man muss ja diese, man verkauft zwar die Fläche, aber man muss ja dann die Fläche erschließen. Ja, mit Abwasser und also Be- und Entwässerung, mit Straßen, Müllabfuhr, Strom und so weiter. Das muss ja alles auch finanziert werden. Wenn Sie dicht bauen, dann können Sie das eher finanzieren. Wenn Sie jetzt in Wohngebieten aber Einfamilienhäuser hinstellen, dann ist es ein Trugschluss, dass Sie damit auf Dauer so viel Gewinn machen, dass sich der Verkauf dieser Fläche und Bebauung dieser Fläche rentiert.
Was, ernsthaft?
Ja. Ja,
gibt's. Für die Einfamilienhäuser, es lohnt sich nicht mal mehr.
Nee, das lohnt sich spätestens mittelfristig nicht mehr. Erstmal verkauft die Kommune die Grundstücke. Der BUND sagt übrigens, eigentlich sollten die nur noch verpachtet werden und nicht einfach verkauft. Erstmal hat die Kommune eine Einnahme. Und zum Beispiel hat die Gemeinde Ammerbuch auch kürzlich ganz offen gesagt, wir müssen neue Baugebiete erschließen. Nicht nur wegen irgendwie Wohnungsmangel oder so, sondern weil wir brauchen das Geld.
Was, ernsthaft?
Ja.
Die verkaufen sich selbst?
Ja, gut, die verkaufen praktisch kommunal eigene Fläche. Oft war da vorher übrigens ein Landwirt drauf, dem wird dann halt gekündigt. Dann wird die Fläche verkauft, dann hat man erstmal eine Einnahme, dann muss man die allerdings teuer erschließen. Und um diese Erschließungskosten bezahlen zu können, nimmt man oft die Einnahmen von dem vorigen Verkauf. Und wenn da jetzt nicht lauter Familien wohnen, die gute Einkommen haben, dann ist auch die Frage, bringt es jetzt auch so viel Einkommenssteuer oder überhaupt Einwohner, jeder Einwohner, da gibt es ja auch einen Zuschuss vom Land, also ich bin in den steuertechnischen Details jetzt auch nicht drin, aber die Kommunen hoffen natürlich auch immer, mit jeder neuen Gewerbefläche und jeder neuen Wohnfläche generieren wir Einkommen, ja. Steuern und Zuschüsse normalerweise. Mhm. Aber das ist natürlich auch nicht zukunftsfähig, ist auch nicht nachhaltig, weil irgendwann ist Ende im Gelände.
Ich habe jetzt neulich erst einen Artikel gelesen, dass Einfamilienhäuser eben generell nicht gerade das Modell der Zukunft sind.
Nee.
Überhaupt nicht. Was spricht aus Ihrer Sicht noch gegen Einfamilienhäuser?
Ja, also das ist so, also für mich als BUND-Vertreterin ist das halt total offensichtlich. Aber ich glaube, die Leute, die in solchen Gegenden wohnen, wo nur Einfamilienhäuser sind, merken das auch selber. Es ist ja nicht so, dass keiner mehr in Einfamilienhaus leben darf. Das wurde dann auch schon mal uns unterstellt oder auch die Bundesbauministerin hat sich übrigens auch mal dagegen ausgesprochen. Nein, es gibt ja schon jede Menge Einfamilienhaus-Wohngebiete. Und in ganz vielen, ich sag jetzt mal die Neubaugebieten aus den 70er, 80er, 90er Jahren, wohnen nur noch 1 bis 2 Personen auf, ich sag jetzt mal 200, 250 Quadratmetern, weil nämlich die Kinder weggezogen sind und die Alten zurückbleiben, sogenanntes Empty Nest, ja. Mhm. Und oft sind die leider auch so gebaut, dass jetzt nicht unbedingt mal das umbauen kann in 2, 3 Wohneinheiten. Dann hätten wir ja schon Wohnraum geschaffen auf der gleichen Fläche. Ein Familienhaus ist plötzlich ein Dreiparteienhaus geworden. Oft sind die eben nicht so gebaut. Das heißt, wir haben sehr viele Leute, die ganz viel Wohnraum beanspruchen, den sie vielleicht gar nicht so bräuchten. Und dieser Wohnraum müsste eigentlich neu genutzt werden oder umgenutzt werden. Und da gibt es auch Lösungsvorschläge und auch schon Lösungen, die praktiziert werden. Also zum Beispiel, dass man in diesen Wohnquartieren barrierefreie Wohnungen schafft. Ja, auch wenn man dafür vielleicht auch noch wo nachverdichten muss, bezahlbar barrierefreie Wohnungen, wo die Leute, die jetzt nicht ja gleich ins Altersheim wollen, in ihrem Quartier bleiben können oder in ihrem Dorf und dann auch entsprechend den Umzug unterstützen fachlich oder mit Manpower, weil nicht immer die Kinder auch dabei sind beim Umzug. Und dann werden deren alten Häuser werden frei für die berühmten jungen Familien, die ja jede Kommune haben will.
Das ist wahrscheinlich auch einfach eine teure Idee sozusagen, ne?
Also es gibt schon Wohnraummanager. Ich glaube, die Stadt Tübingen hat ja welche, eine Wohnraummanagerin zumindest, die sowas unterstützt. Die Frage ist, was ist auf Dauer teurer? Immer neue Wohngebiete ausweisen. Also für, wie gesagt, für Umwelt, Natur sowieso zu teuer. Und auch für die Kommunen, Leute, die eben alleine, also auch unter sozialen Aspekt muss ich sagen, ist es noch okay, wenn man als alter Mensch alleine in einem Haus lebt. Und ich sag's mal krass, man fällt die Kellertreppe runter und keiner kriegt's mehr mit.
Ja, das stimmt,
Also auch unter sozialen Aspekten würde ich sagen, lieber dann auf weniger Wohnraum mit anderen zusammenleben in seiner gewohnten Umgebung und das Einfamilienhaus freimachen. Oder man baut's eben so um, dass noch mehr Leute drin wohnen können.
Und wie gehen Sie denn jetzt vor? Sie haben ja einen Volksantrag.
Genau. Das klingt jetzt sehr konservativ und traditionell und ist tatsächlich auch was anderes als die Petitionen, die man überall im Internet unterzeichnen kann. Wir hoffen, dass es wirkt. Also wie gesagt, die Landesregierung hat ja selber das Ziel, maximal 2,3 Hektar am Tag zu verbrauchen, verbraucht deutlich mehr. Und man muss sagen, gerade die Naturschutzverbände, aber auch andere schreiben ja immer brav Stellungnahmen zu den Baugebieten, dass man doch dieses Baugebiet bitte nicht bauen soll oder man soll ein Baugebiet kleiner bauen und so weiter. Und wir merken halt, dass wir mit den üblichen Stellungnahmen nichts erreichen. In besonders extremen Fällen, wenn Schutzgebiete direkt betroffen sind zum Beispiel, dann versuchen wir auch dagegen zu klagen gegen die Bebauung. Aber auf die Fläche gesehen ist das einfach nicht wirksam genug für die Dringlichkeit dieses Problems. Und deswegen haben wir jetzt diesen Volksantrag formuliert. Und dafür brauchen wir 40.000 Unterschriften von Bürgern und Bürgerinnen, die in Baden-Württemberg leben, ab 16 Jahren. Die, man muss deutlich sagen, die in Baden-Württemberg wahlberechtigt sind, ab 16 Jahren.
Was ist da der Unterschied?
Ja, weil es gibt natürlich einen Haufen Leute, die leben in Baden-Württemberg, die zahlen sogar hier ihre Steuern und arbeiten, aber sind nicht wahlberechtigt, weil sie zum Beispiel eben Türkin sind oder Amerikaner sind oder so. Also man muss wirklich hier wahlberechtigt sein und dann kann man den Volksantrag auch unterschreiben. Man muss ein Formular ausfüllen mit Adresse und so weiter. Das wird dann von der Kommune geprüft, ob man das auch wirklich unterschreiben darf. Und wenn 40.000 Menschen das Formular ausgefüllt haben, diesen Volksantrag gegen Flächenverbrauch mit ganz konkreten Forderungen, da steht nämlich nicht drin kein Quadratmeter, sondern es ist wirklich eine sehr kompromissmäßige Forderung. Wichtig ist eben wirklich, dass man das korrekt ausfüllt, weil sonst ist Ihr Antrag nicht gültig.
Das ist also eine ganz korrekte Sache, so ein Volksantrag. Und das ist dann auch der Unterschied zu einer Petition, nehme ich an, ne?
Genau, weil wenn wir 40.000 Unterschriften zusammen haben, dann muss sich der Landtag mit den Forderungen des Volksantrages beschäftigen. Im Idealfall stimmt der Landtag dann zu und die Landesregierung, so wird es wahrscheinlich nicht ganz ablaufen. Aber das ist jetzt zumindest der erste Schritt.
Bis wann haben Sie denn noch Zeit?
Ja, eigentlich haben wir das Ziel, bis zum Sommer, also ich sage jetzt echt mal Ende Juli, die 40.000 Unterschriften zusammen zu haben. Wenn wir das nicht schaffen, dann dürfen wir noch bis nächstes Frühjahr, also das läuft über ein Jahr insgesamt, also theoretisch bis nächsten April noch Unterschriften sammeln. Allerdings sollten die dann im April auch schon von den Gemeinden geprüft sein und so weiter. Also unser Ziel ist schon im Idealfall bis Juli, Ende Juli oder eben in der zweiten Jahreshälfte 2023 diese 40.000 Unterschriften zusammenzukriegen. Und das ist ja auch nicht so viel, wenn man bedenkt, wer das alles unterstützt. Das ist ja auch der Deutsche Alpenverein, die Bauernverbände, der Landesjugendring, die Landfrauen und natürlich die ganzen Naturschutzverbände. Also wenn da jeder von diesen, der da Mitglied ist bei diesen Organisationen, auch sammelt in seinem Bekannten- und Freundeskreis, dann müssten ja 40.000 Unterschriften bei, wie viel sind wir, 11 Millionen Baden-Württemberger oder so? Ich weiß gar nicht. Dürfte eigentlich kein Problem sein.
Ja, wir haben hier schon, ich glaube, es sind so fast 20 Organisationen, die dabei sind. Ja, ja.
Und wie gesagt, es sind noch nicht mal alle.
15, 16, ja, so 18. Ja. Gut, wo können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das, diesen, nicht Petition, sondern diesen Volksantrag, wo können die den unterschreiben? Das ist auf, gib's nochmal durch, das ist www.ländlelebenlassen.de oder bei Ihrem Büro, Frau Lupp, vorbeikommen.
Genau. Genau. Also man kann bei uns unterschreiben, man kann sich den Volksantrag, wie wir vorher gesagt haben, auch selber aus dem Internet ausdrucken. Also von dieser Seite runter, da ist der hochgeladen, da kann man sich den runterladen, ausdrucken. Übrigens zusammen mit einem ganz tollen Videoclip, der gleich auf der Startseite ist. Wenn man sich den anguckt, dann braucht man nicht mehr so über Hektar reden. Was für, ja, okay, Hektar, ja. Sondern dieser ist, der ist sehr beeindruckend. Den kann man auch gerne Freundeskreis rumzeigen, diesen Videoclip.
Gute Idee, ja. Mhm. Wie viele Unterschriften fehlen Ihnen denn noch? Nur, dass ich weiß, wie viele Freunde ich aktivieren muss.
Ja, also gesichert haben wir 20.000.
Ah, okay.
Ist ja schon mal aber gut. Zum Beispiel wurden heute bei mir im Büro schon wieder ungefähr 60 Unterschriften abgegeben. Und ich denke, an vielen anderen Stellen lagern auch noch Unterschriften. Oder sie sind vielleicht auch direkt an die Kommune gegangen, ohne über die zentrale Sammelstelle in Mannheim. Deswegen hoffe ich mal, dass es doch einiges mehr als 20.000 sind. Aber wir sind noch nicht bei den 40.000. Und deswegen fleißig sammeln und unterschreiben und einschicken.
Gut, machen wir. Also das ist dann der Volksantrag, der an die Landesregierung geht und mit dem sich dann die Landesregierung befassen wird, wenn es mindestens 40.000 Unterschriften gibt. Was könnte denn Tübingen noch besser machen, was den Flächenverbrauch hier angeht?
Gerade in den Teilorten werden durchaus weitere Wohngebiete und Gewerbegebiete ausgewiesen. Zum Beispiel entlang der B28 neu. Da wird es ein Gewerbegebiet in Bühlerweide, in Frohndorf entsteht ein neues Wohn- und Gewerbegebiet. Also gerade in den Teilorten wird noch fleißig im Außenbereich gebaut. Und dann muss ich sagen, aus Naturschutzperspektive oder Natur- und Umweltschutzperspektive, auch wenn, was viele Kommunen gern machen, nicht nur Tübingen, am Ortsrand arrondiert wird, so heißt das. Also das heißt, man braucht gar nicht wirklich einen neuen großen Bebauungsplan aufstellen, sondern man baut nach Baugesetzbuch 13a oder so. 13a ist das oder 13b, was jetzt zum Glück gestrichen wird, tut man einfach ein paar Häuser dazusetzen, links und rechts und dann nochmal ein bisschen arrondieren. Also man baut immer ein bisschen mehr in die Fläche und dann hat man ja zwischen zwei Baugebieten eine Lücke. Man muss sich das jetzt mal bildlich vorstellen. Ne? Sie haben links und rechts gebaut, in der Mitte ist aber noch ein Acker oder eine Streuobstwiese oder was auch immer. Und dann sagen sie, ach, das in der Mitte ist ja aber eigentlich eine Baulücke. Dann bauen sie das zu, dann gehen sie wieder ein bisschen raus und so entstehen immer neue Baulücken. Also das beobachtet man sehr schön und so sieht man das Wachstum der Kommunen auch. Oft ist es so stückchenweise und das sieht man auch in Tübingen sehr gut. Jetzt ist es aber dem CO2-Molekül, das dann dem zerstörten Boden entweicht oder dem Landwirt, dem der Acker verloren geht, eigentlich egal, ob nach 13a, 13b oder regulärem Baugebiet neu ausgewiesen wird, die Fläche ist halt weg. Das passiert in Tübingen auch. Andererseits muss man sagen, Tübingen schaut schon, dass sie sparsamer mit Fläche umgehen als manche ländliche Kommunen.
Wobei ja auch die Bauern für ihre Äcker die ganzen Insekten brauchen, die ja auf den grünen Inseln dann dazwischen leben und die Vögel als Bestäuber.
Genau,
so genau. Bräuchten die ja auch.
Genau.
Sie sind ja eigentlich Biologin, ne?
Genau, ja. Ich habe Biologie und Politikwissenschaft studiert, ja.
Und vielleicht noch ganz kurz, nur weil es mich tatsächlich interessiert, seit wann sind Sie denn beim BUNND und wie kamen Sie dahin?
Okay, das ist schon recht, also es ist ja eigentlich ein Ehrenamt, ist ja ein Verein oder ein Verband und ich war eben schon in der Jugend ehrenamtlich beim BUND dabei in Weinheim-Bergstraße, also wirklich, ich glaube 1986 und da hat man dann klassischerweise Tümpel gebuttelt, gegen Müllkraftwerk haben wir allerdings auch schon protestiert und sowas gegen Straßenbau. Genau, also ich bin seit meiner Jugend beim BUND dabei und bin auch während der Ausbildung, ich habe erst eine Ausbildung biologisch-technische Assistentin gemacht und dann Bio studiert, auch mehr oder weniger aktiv gewesen beim BUND. Ich habe erst in der Krebsforschung gearbeitet und bin dann aber, als ich gehört habe, dass eben in Tübingen, und das war schon im Jahr 2000, die Stelle der BUND-Regionalgeschäftsführung frei wird, habe ich mich darauf beworben. Und das hat auch funktioniert.
Das heißt, Sie machen das jetzt schon seit dem Jahr 2000?
Hauptamtlich bin ich beim BUND seit 2000, ja. Juni 2000.
Also, das war echt ein bisschen komplexe Frage, aber welche Verbesserungen sehen Sie seitdem in Tübingen?
Also, ich muss sagen, dass mit Teilen der Stadtverwaltung die Kommunikation besser geworden ist. Auch mit anderen Behörden, also Teilen des Regierungspräsidiums, das ja übrigens auch in Tübingen sitzt, oder auch im Landratsamt, da haben wir einfach Leute, mit denen können wir gut austauschen und die informieren uns auch, wenn sich was Wesentliches tut, Thema Umwelt- und Naturschutz oder wenn irgendwas am Laufen ist, was die Natur beeinträchtigt. Also ich muss sagen, die Kommunikation ist zum Teil wirklich besser geworden und es gibt auch Sachen im Naturschutz oder gerade im Artenschutz, da hat man was erreicht. Zum Beispiel, das ist jetzt nicht dem BUND zu verdanken, sondern eher anderen Verbänden und auch dem Regierungspräsidenten, der Kiebitz, ein sehr seltener Bodenbrüter, hat sich ja wieder angesiedelt. auf Tübinger Gemarkung. Also es gibt auch Artenschutzsachen, wo man sagt, ups, da hat sich ja doch was getan, trotz großer Biodiversitätskrise. Und auch im Klimaschutz muss man ja sagen, Tübingen macht blau. Da sind schon einige gute Maßnahmen gelaufen und auch Förderprogramme. Die gab es 2000 noch nicht. Die Gesamtsituation, kann man natürlich auch sagen, Tübingen kann nicht die Welt retten. Aber die Gesamtsituation hat sich nicht wirklich verbessert. Und wie gesagt, der Flächenverbrauch, das Thema, mit dem wir angefangen haben, schreitet auch hier fort.
Ja, wir sind ja noch immer, das haben Sie erwähnt, zu Beginn bei 6,2 Hektar am Tag. Das Ziel wäre eigentlich 2,3, also als Zwischenziel, und eigentlich ab 2035 ein Nullverbrauch, haben Sie gesagt.
Netto Null, ja.
Also, dass man praktisch dann auch die Flächen wieder entsiegelt, was aber eben.
Zumindest, wenn man neue verbraucht, müsste man andere entsiegeln und in ihrer Funktionalität wiederherstellen.
Und wer hat dieses Ziel? Sind Sie das und all die Verbände, die bei dem Volksantrag mit dahinter stehen, oder ist es die baden-württembergische Landesregierung, die
dieses Ziel hat? Ich glaube, das hatte ich vorher erwähnt, das ist ja, deswegen machen wir auch den Druck, also nicht nur, weil wir den Flächenbrauch reduzieren wollen, sondern weil wir die Landesregierung an ihr selbst gesetztes Koalitionsziel erinnern wollen.
Ach, das ist Ziel von der...
Ja, das steht im Koalitionsvertrag drin, jetzt fragen Sie mich nicht wo, aber das steht eben drin, jetzt aktuell wollen wir nur noch 2,3 und 2,35 wollen wir netto null. Und da die Landesregierung ein hehres Ziel hat, aber nur recht wenig. Ich glaube, es gibt schon Förderprogramme, aber tatsächlich andererseits betreibt Ministerpräsident Kretschmann eine Ansiedlungspolitik von großen Unternehmen mit Riesenflächenverbrauch und so weiter. Also es gibt doch recht wenig, wo die Landesregierung dann in der Umsetzung handelt oder auch auf die Regionalverbände und die Kommunen entsprechend Druck ausübt.
Aber wie kann das sein? Ist doch grün.
Ja, gut, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Der BOD ist überparteilich.
Wir sind politisch, aber wir sind überparteilich.
Ja, klar. Dass die Grünen da jetzt da, ja, könnte man denken, dass sie natürlich ganz anders agieren als eine schwarze Landesregierung, aber ja, weiß ich nicht. Und wie gesagt, die Kommunen sind einfach auch sehr mächtig. Und
ich wollte gerade fragen, ja, also wie weit kann das Land denn da in kommunale Entscheidungen auch eingreifen?
Ja, also das Land kann natürlich, und das ist ja auch in gewisser Weise positiv, nicht einfach durchregieren von oben nach unten. Und man kann schon sagen, kommunale Entscheidungsträger wissen auch oft am besten selbst, was für ihre Kommunen und ihre Entwicklung gut ist. Aber bei dem Thema Flächenverbrauch musste man eigentlich viel massiver sagen, nee, also es gibt zwar eine Plausibilitätsprüfung, also Kommunen müssen eigentlich in gewisser Weise nachweisen, dass sie diese neue Fläche brauchen, zumindest im Wohnbedarf, im Gewerbebedarf weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt einen Nachweis für müssen. Also die müssen praktisch im Bebauungsplan oder auch im Flächennutzungsplan sagen, ja, wir brauchen die Fläche, weil wir haben so einen Drang an, so viele Leute wollen zu uns hinziehen, der Zuwachs ist so enorm an Leuten, wir brauchen neue Fläche. In gewisser Weise müssen die Kommunen Flächenverbrauch nachweisen durch eine Prüfung. Aber de facto können sie das, glaube ich, sehr einfach machen, indem sie, weiß ich nicht, also jede Kommune auf dem tiefsten Land oder auch in Städten sagt halt, wir brauchen Fläche und es wird normalerweise genehmigt. Das heißt, die Regionalverbände, die drüber wären über den Kommunen und die Regionalpläne aufstellen, kontrollieren das nicht wirklich. Und ich würde gerade sagen, beim Flächenverbrauch darf man nicht der Kommune selbst überlassen, in Konkurrenz übrigens oft zur Nachbarkommune. Wir brauchen die neue Gewerbefläche und wir brauchen die neue Wohnfläche. Die stehen ja auch oft in Konkurrenz zueinander. Eigentlich müssten dann die Regierungspräsidien oder die Regionalverbände oder besser noch die Regierungspräsidien, die dann direkt der Landesregierung unterstellt sind, das vergleichen. Stimmt das wirklich, dass diese Kommune alle wachsen müssen und dann echt Stopp sagen? Da bräuchte es vielleicht tatsächlich dann ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, Autorität von oben und ein bisschen mehr Unabhängigkeit.
Unabhängigkeit, was meinen Sie damit jetzt konkret?
Dass eine übergeordnete Instanz, Regierungspräsidium, wer auch immer, sagt, Leute, das kann doch gar nicht sein, dass ihr alle so viel Zuwachs an Gewerbe und Wohnen im Außenbereich habt und dass ihr keine anderen Instrumente habt, um, wie gesagt, Gewerbe und Wohnraum zu schaffen ohne Flächenfraß. Weil die Kommune ist ja, die kann eigentlich nur pro Flächenverbrauch entscheiden. Ich habe ja vorher gesagt, Einwohnersteuer, Gewerbesteuer und so weiter.
Wobei ja schon Sie vorher auch gesagt haben, dass die Einfamilienhäuser lohnen sich eigentlich überhaupt nicht für die
Kommunen. Genau, aber ob die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte so weit denken, dass...
Ja, aber vielleicht können Sie doch mal vom BUND, oder? Vielleicht können Sie doch noch mal eine Informationskampagne machen für die Gemeinderäte.
Ja, wir haben auch schon Infoveranstaltungen gemacht mit Fachleuten. Und ich glaube, dass die Kommunalverbände das auch schon selber wissen. Da gibt es also Berechnungen. Ich habe die jetzt nicht erstellt, aber es gibt wirklich gute Berechnungen und es gibt auch schon Veranstaltungen, wann lohnt sich die Erschließung eines neuen Gebietes. Die Frage ist eben, gehen die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen dahin, gehen die Gemeinderätinnen dahin, das weiß
aber
ich nicht.
Aber das müsste ja verpflichtend sein.
Das wäre gut. Verpflichtende Fortbildung, lohnt sich der Flächenverbrauch und wann lohnt er sich nicht?
Das wäre doch ein, genau. Und eine Frage habe ich noch, und zwar, wie realistisch ist denn so ein Gesetz mit einer Obergrenze für den Flächenverbrauch und eben dann meinetwegen auch mit einer Fortbildungspflicht für die Leute, die das entscheiden.
Wie realistisch ist das?
Ja, wie realistisch ist das?
Also ich bin ja tatsächlich nur Bio- und die Regionalgeschäftsführerin und ich weiß jetzt nur, dass in der Schweiz zum Beispiel viel strengere Regionalpläne gibt, die Flächenverbrauch viel stärker limitieren in vielen Regionen. Also es gibt da schon auch Entwicklungsregionen, aber es gibt auch Regionen, die dürfen nicht mehr verbrauchen. Also ich weiß es nur in der Schweiz, es wird es deutlich rigider gehandhabt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird. Wir haben einfach diese Krise. Ja? Also wir haben die Biodiversitätskrise, wir haben die Klimakrise und wir können uns das einfach nicht mehr leisten. Und wenn wir noch fragen, ist das realistisch oder ist das bezahlbar, den Flächenverbrauch jetzt endlich mal einzubremsen, diese Frage können wir uns nicht mehr lang stellen. Weil irgendwann geht es echt ums Überleben. Und zwar nicht nur der Natur um uns rum, sondern auch von uns Menschen. Und wie Sie gesagt haben, Geld essen wird schwierig. Ja, und Geld trinken kann man auch nicht.
Und Geld atmen schon gleich. Und
Geld atmen auch nicht, genau. Das ist halt immer heikel. Das ist natürlich das, was jeder Politiker sagt. Ja, ist das überhaupt bezahlbar? Ja, können wir uns das leisten? Ist das überhaupt realistisch? Ja,
ist das Atmen
bezahlbar? Ich weiß nicht, wie heftig die Krise noch werden muss, bis wir uns diese Frage nicht mehr stellen.